Hallo Friederike, zu einer neuen Ausgabe des Podcasts.
Was ist richtig?
Der forensische Podcast. Sehr gut.
Ich glaube, wir stellen uns mal wieder vor. Das haben wir nämlich echt sehr lange nicht mehr gemacht.
Ist das so?
Ja,
Mir gegenüber sitzt Friederike Höfer, stellvertretende Chefärztin eines forensischen Ambulatoriums in Zürich.
Und mir gegenüber sitzt Steffen Lau, Chefarzt der stationären forensischen Einrichtung zu dem Ambulatorium.
Richtig. Wir wollen heute einen kleinen geschichtlichen Überblick machen, ne?
Genau. Wir haben uns überlegt, dass wir heute über Risk Management sprechen wollen. Deswegen heißt unsere Folge heute, wie hat sich die Risikoprognostik eigentlich entwickelt?
Okay. Ja, ist ein bisschen mein Steckenpferd, weil ich bin ja Trainer für eins dieser Instrumente, was wir anwenden.
Jetzt muss ich ein bisschen lachen, weil ich muss bei der Trainer immer an so
Sportvereine?
Ja, und so Plaste-Polyester-Anzüge mit so Knopfleisten an der Seite denken. Stelle ich mir jetzt gerade vor.
Also ich bin ausgebildet in der Anwendung eines kriminalprognostischen Instrumentes und darf es auch unterrichten, weil die Entwickler mich sozusagen auf Herz und Nieren geprüft haben, ob ich es verstehe, was ich da mache. Und das ist einzuordnen, weil anhand dieses Prognoseinstruments, wie wir das nennen, kann man ganz schön nachzeichnen, wie sich das eigentlich entwickelt hat, warum wir das machen. Und zwar beginnt die ganze Geschichte eigentlich in der Nachkriegszeit des letzten Jahrhunderts, in den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts.
Wow.
Ja.
Ja.
Also Prognose war ja schon immer Bestandteil von juristischen Entscheiden. Also schon sehr lange, dass man gesagt hat, es geht um die Abgeltung der in den Taten zutage getretenen Schuld. Und es ging aber auch sehr früh vikariierendes System von Strafe und Maßnahme, auch unter einem anderen Aspekt, und die Prognose, wie wird sich dieser Straftäter entwickeln und muss die Gesellschaft, die Öffentlichkeit vor ihm geschützt werden unter Umständen.
So. Mhm. Genau, und dabei ist ja eigentlich zu berücksichtigen, dass man die Richtigen ausreichend lange inkarzeriert, dass man auch die richtigen Risikofaktoren appelliert. Und auf der anderen Seite auch versuchen sollte abzubilden, was bessert sich denn eigentlich?
Genau. Und lange Zeit ist das so gemacht worden, dass in Gerichtsverfahren zum Beispiel die Psychiater, die gefragt wurden, einfach so Pi mal Daumen intuitiv gesagt haben, bei dem, glaube ich, gibt's eine gute Prognose und bei dem anderen nicht so. Und das hat sich lange gehalten. Es geht aber häufig in Vergessenheit, dass im Grunde diese Frage, wie man eine gute Prognose in Bezug auf menschliches Verhalten eigentlich macht, diese Diskussion ist schon aus den 50er Jahren. Und da hat ein amerikanischer Forscher mal gesagt, man hat im Grunde so zwei Wege, wie man das machen kann. Man kann entweder statistisch Faktoren identifizieren, die jemand hat, und die dann sozusagen bei anderen auch messen und dann so zu versuchen, wie ähnelt eine Person einer großen Gruppe und wie groß ist denn das Risiko von dieser Gruppe wieder rückfällig zu werden. Und die andere große Gruppe hat gesagt, wir wollen aber nicht den Vergleich mit anderen, sondern wir müssen ja individuell schauen, was relevant ist, und zeichnen den Lebensweg nach, ob wir Muster erkennen, von denen wir glauben, dass sie sich in der Zukunft wieder konstellieren könnten und deswegen die Wahrscheinlichkeit für die Wiederbegehung von Straftaten größer ist. Und diese beiden eigentlich gegenläufigen Tendenzen hat schon sehr früh ein Forscher Mehl aus den USA genannt klinischen Ansatz versus den statistischen Ansatz. Also Statistik, das Aufdröseln in Risikofaktoren, Einzelfaktoren und so weiter. Und das passte ganz gut, weil es gab ja in der weiteren Entwicklung der Prognose dann so in den 50er, 60er Jahren so diese Überzeugung, mit Statistik kriegen wir das alles in den Griff, hat heutzutage immer noch seine Wertigkeit, wenn du eingestuft wirst, wenn du ein Auto hast und das versichern willst, dann wirst du angeguckt, du bist Frau in dem Alter, und dann gucken die in so Tafeln nach und ordnen dich zu und sagen, eine Frau in dem Alter macht so und so viel Unfälle, das ist günstiger als ein Mann in dem Alter, und dann kriegst du entweder mehr oder weniger als Betrag.
Das ist eigentlich ein schönes Beispiel. Ne? Genau. So kann man sich die statistische Zuordnung einer Person in Bezug auf eine Gruppe vorstellen.
So ist es.
Ja.
Das ist aber tatsächlich im Gerichtssaal immer gefragt worden, ob das wirklich so geht, weil es tatsächlich ja auch Ausreißer geben kann. Es kann sein, dass du zum Beispiel, obwohl du der Gruppe ähnelst, in die du eingeordnet wirst als Autofahrerin, vielleicht bist du jemand, der eigentlich, oder ohne dass du es jetzt weißt, vielleicht ein Suchtproblem entwickelst und dann einen Faktor bekommst, von dem man gar nichts wusste, und dann verändert sich deine individuelle Prognose. Das heißt, man verliert, wenn man den statistischen Ansatz verfolgt, andere Faktoren, von denen man weiß, dass sie Wirkung entfalten können, wenn man sich nur an die statistisch nachgewiesenen Faktoren hält.
Dann wäre es ja smart, das beides zu kombinieren.
Ach, das ist ja Trainer. Eine super Idee. Ach, ja, du hast mich natürlich jetzt dahin geführt, wo wir hinkommen wollten. Die Prognoseforschung hat in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts viel Frust einstecken müssen, weil vermeintlich gute Untersuchungen zeigten, dass die Prognose eigentlich nichts taugt. Von Psychiatern und auch von forensischen Psychiatern nicht. Wenn man das jetzt heute noch mal anguckt, stimmt das gar nicht so. So schlecht waren sie gar nicht. Die Untersuchungen waren nämlich nicht so toll, wie sie immer gesagt wurden. Aber es hat Schub gegeben, sich anzuschauen, wie man Prognose gut macht. Und da hat sich aus dem schon alten dichotomen Ansatz, statistisch versus klinisch, haben sich zwei Trends eigentlich ergeben. Die einen Forscher haben weiter geforscht im Hinblick auf statistische Verfahren. Die haben mehr Straftäter, mehr unterschiedliche Straftäter und größere Gruppen untersucht, die Rückfälligkeit untersucht und dann Faktoren zusammengetragen, von denen man sagen kann, wenn du viele von diesen Faktoren auf dir vereinst, dann hast du ein hohes Rückfallrisiko, weil du dann der Gruppe zuzuordnen bist, die sich erwiesenermaßen empirisch nachgewiesen wieder zeigen mit einer erneuten Rückfälligkeit. Mhm. Die sind auch immer noch sehr gut, diese Zugänge und diese Methodik, in der man das anwendet, weil es dir nochmal vergegenwärtigt, was denn sozusagen jemand auf sich vereint, von dem wir wissen, dass es problematisch ist. Dissoziale Persönlichkeitsstörung, Suchtmittelkonsum, früh beginnende Auffälligkeit, polyvalente Auffälligkeit, also Straffälligkeit aus vielen Bereichen, Raub, Sexualdelinquenz, Brandstiftung, Vermögensdelikte und so weiter. Das sind ungünstige Entwicklungen. Mhm. Allerdings weiß man eben auch, dass, wenn man das nur so macht, manche Randphänomene, die nicht so klar zuzuordnen sind, verloren gehen, weil sie sozusagen in der Abbildungsmatrix nicht vorkommen. Und da kannst du nicht, wenn du weißt, eine bestimmte Störung, psychische Störung hat einen bestimmten Verlauf, das kannst du nicht abbilden, weil es geht nur um, hast du mal die Diagnose oder hast du die Diagnose nicht?
Genau, das ist so ein binäres Bewertungssystem, genau. Ja, nein, genau. Aber du kannst nicht, war einmal, ist nicht mehr oder eine dynamische Veränderung abbilden.
Genau. In dem Versuch, so Handlungshilfen zu entwickeln für die Kriminalprognose, für die Risikoprognose, hat es dann so Richtung gegeben, Jugendliche musst du anders beurteilen, weil sie zum Beispiel in einer anderen Lebensphase sind, wo noch viel mehr Dynamik ist. Es gibt dann ein spezielles Persönlichkeitsbild, was uns ja in der Forensik viel Sorgen macht. Das ist der Psychopath im angloamerikanischen Sinne. Dafür gibt es auch Instrumente, um das zu bestimmen. Und dann gibt es eben die große Gruppe von einerseits aktuarischen Prognoseinstrumenten. Das sind die statistischen Prognoseinstrumente.
Nach Akten.
Nach Akten,
so kann
genau.
Man sich das merken.
Und die klinischen Prognoseinstrumenten, bei denen eine Untersuchung, also eine individuelle Beurteilung des zu Beurteilenden zugrunde liegt. So muss man sich das vorstellen. Und es gibt mittlerweile eine Fülle. Ich glaube, wenn man mal so ein Handbuch anguckt, dann findest du mindestens 40, 50, die sich gut etabliert haben an solchen Instrumenten. Und ich glaube, manche Forscher sagen, es gibt mittlerweile über 200, wovon das eine oder andere besser validiert ist als das andere.
Genau, das ist vielleicht noch, was wir erwähnen können. Wieso gibt es so viele Instrumente? Das hat natürlich damit zu tun, dass man unterschiedliche Personengruppen hat. Die meisten Verfahren sind ja immer erstmal nur für Männer entwickelt worden, weil die auch viel kriminogener in Erscheinung treten. Das heißt aber, dass wir eigentlich Prognosen für Frauen schon mal nicht so gut machen können. Andere sind dann für Kinder, andere sind für bestimmte Sexualstraftaten, andere für Gewaltstraftaten gemacht worden, also andere Perspektiven.
Genau.
Und was man vielleicht auch noch hinzufügen muss, ist, dass natürlich die Normierung wichtig ist.
Ja, und also manche haben gar keine Normierung gehabt und haben erstmal nur behauptet, dass man so vorgehen sollte. Und mittlerweile ist die Zeit fortgeschritten und die entwickelten Instrumente konnte man jetzt gut überprüfen und nachweisen, dass sie auch eine gute Wertigkeit haben.
Was bedeutet, dass sie auch das messen, was sie messen sollen, genau, und auch unterschiedliche Akteure dasselbe messen.
Richtig. Also verlässliches Hilfsmittel. Mit diesem, genau, Instrument kann ich die Frage, die ich sozusagen habe, ganz gut beantworten. Was der Punkt ist, keins dieser Instrumente liefert ein hundertprozentig verlässliches Ergebnis.
Kann es ja auch gar nicht, weil wir letztendlich auch nicht in die Zukunft schauen können.
Genau, das ist das eine. Und es ist eben so, menschliches Verhalten ist eben doch so individuell unterschiedlich, dass manche Biografien eben doch nicht hundertprozentig abzubilden sind in zerstückelte Einzelfaktoren. Und das ist eben der Punkt, warum die klinischen Verfahren ihre Bedeutung, an Bedeutung gewonnen haben, weil nachdem man mit den aktuarischen so ein Grundrisiko ganz gut bestimmen kann, ermöglichen die klinischen Instrumente, das sind Instrumente der zweiten und dritten Generation, so nennen wir das, jetzt auch dynamische Faktoren abzubilden, bei denen die Bewertung schwieriger ist, weil man einerseits Expertise braucht. Man braucht also viel Erfahrung im Umgang mit Straftätern, um zu beurteilen, ob diese Eigenschaft besteht oder nicht. Man kann in zeitlichen Verläufen unterschiedliche Ausprägungen abbilden und man kann unter Umständen auch Interventionseffekte abbilden. Das ist der Vorteil an Instrumenten, die auch dynamische Variablen beinhalten und den individuellen Beurteilungseindruck in die Bewertung mit einfließen lassen. Das sind die sogenannten klinischen Verfahren.
Sehr schön.
Was man mittlerweile weiß, ist, dass das Zentrale und das Wichtige bei kriminalprognostischen Einschätzungen, bei Risikoeinschätzungen, ist, dass man sich ein gutes Fallverständnis erarbeitet. Die Frage beantwortet, warum ist dieser Mensch zu dem Zeitpunkt unter den Umständen straffällig geworden?
Auf diese Art.
Auf diese Art, ja. Genau, auf diese Art.
Und dazu gehört ja zweierlei, nämlich, dass man erstens die Akten sehr gut kennt. Ja. Also man muss sehr detailreich, ja, wissen, was ist überhaupt im Anlassdelikt passiert. Ja. Und man muss auf der anderen Seite eine sehr saubere Anamnese erheben.
Ja. Ja. Diese Diskussion darüber, wie man sich ein Fallverständnis erarbeitet, hat im Grunde die forensische Psychiatrie schon ganz lange beschäftigt. Und sie kulminiert dann in der letzten Entwicklung von klinischen Prognoseverfahren. Aber es gibt ganz wichtige forensische Psychiater aus dem deutschsprachigen Raum, die sich schon ganz früh mit dieser Frage beschäftigt haben. Es gibt zum Beispiel eine Veröffentlichung von Wilfried Rasch, das ist ein forensischer Psychiater, der in Berlin gearbeitet hat. Das ist der Vorgänger von Hans-Ludwig Kröber am Institut für forensische Psychiatrie in Berlin. Der hat schon 1988, als das noch gar nicht in irgendwelchen Büchern veröffentlicht war, im deutschsprachigen Raum einen Artikel veröffentlicht, der heißt die Entlassung von Straftätern als kalkulierte Rückfallprognose. Also er hat schon die Methodik eigentlich beschrieben, was er vorschlägt, was er machen soll. Und der hat gesagt, um die Frage des zukünftigen Risikos gut zu beantworten, muss man im Grunde vier Bereiche analysieren. Die Analyse der bekannten Kriminalität und der Auslösetaten, also die Zeit hin bis zur Tat. Dann die Analyse des Persönlichkeitsquerschnitts und des aktuellen Krankheitszustandes. Dann die Analyse des Verlaufs während eines Freiheitsentzuges und Zwischenanamnese. Und schließlich muss man die Außenorientierung analysieren, also in was geht denn der Straftäter wieder zurück. Mhm. Wir wissen zum Beispiel aus der kriminologischen Forschung, antisoziale Peers sind ausgesprochen ungünstig. Also wenn wir wissen, dass jemand kriminelle Freunde, Verwandte hat, dann sollte man versuchen, ihn zu motivieren, die Kontakte zu diesen Personen zu meiden, damit er nicht wieder in alte Muster zurückfällt.
Was man zum Beispiel auch weiß, glaube ich, was für viele sehr widersprüchlich ist, dass gutes Vollzugsverhalten kein Prädiktor ist für gutes Resozialisierungsverhalten.
Das haben wir ja schon mal an dem Punkt Leugnen so ein bisschen, genau, diskutiert. Das ist interessant. Unterschwellig spielen offenbar andere Faktoren eine Rolle, die sich an dem vordergründig zu messenden Verhalten nicht unbedingt abbilden.
Und ich finde, da wird es eben wieder ganz deutlich, dass das, was wir klinisch sehen, eben doch in größeren Kontext gesetzt werden muss, um es richtig zu beurteilen.
Und es ist auch ein schönes Beispiel dafür, dass auch der klinische Ansatz seine Nachteile hat. Genau. Wenn man sich nur auf das verlässt, dann wird es schwierig. Und die eben, wie du schon gesagt hast, die Lösung für das Ganze ist eine Integration beider Ansätze. Aber ich bin nochmal bei der Frage, wie entwickle ich eigentlich so ein Fallkonzept, ja, ein forensisches Fallkonzept. Ich habe Rasch erwähnt, dann gibt es einen anderen berühmten forensischen Psychiater, Nedopil, der hat in München gearbeitet, ist jetzt auch im Ruhestand. Der hat das ein bisschen anders benannt, der hat gesprochen von Analyse des Ausgangsdelikts, aber wichtig, das Delikt anschauen. Das ist der Kern von deliktorientierter Arbeit. Ich muss mir anschauen, wie jemand im Delikt gehandelt hat, um sozusagen daraus Schlüsse ziehen zu können. Dann muss ich eine Analyse der Persönlichkeit machen bis hin zum Delikt. Dann muss ich anschauen, ob sich die Persönlichkeit nach dem Delikt verändert hat. Und ich muss eine Analyse des sozialen Empfangsraums machen. Im Grunde die vier gleichen Bereiche, die auch Rasch schon 10 Jahre früher genannt hat.
Nur mal aus bayerischer Sicht.
Ja, aus bayerischer Sicht und mit ein bisschen anders gearteten Ansätzen. Also es hat schon seine Berechtigung. So, der Berliner Nachfolger von Rasch hat einen anderen Schwerpunkt gesetzt bei der Überlegung. Er hat gesagt, was ist denn die Abfolge von Teilbereichen, die ich in der Erarbeitung eines Fallkonzepts für die Prognose machen muss? Und er hat Begrifflichkeiten benutzt, die so im deutschen Gesetzestext stehen. Und er hat gefragt, die erste Frage, die er stellt, ist, worin bestand die in den Taten zutage getretene Gefährlichkeit? Das ist ein Begriff aus einer Rechtsvorschrift im deutschen Strafrecht.
Und das ist eben ja spannend. Das haben wir auch an einer anderen Stelle schon besprochen. Wie sehr dürfen wir diese Begrifflichkeiten verwenden, Gefährlichkeit oder nicht? Aber es ist ein anderer Ansatz.
Genau. Ne?
Es ist im Grunde auch diese Versprachlichung von psychiatrisch-forensischem Wissen für den Juristen. Und das ist ja per se erstmal eine gute Sache.
Genau. Also, in der Tat zutage getretene Gefährlichkeit ist schon mal ein Hinweis darauf, dass er ein Verständnis davon hat, dass da noch eine Dynamik drin ist. Das ist nicht einfach so festgefügt, sondern muss das erklären, was da eigentlich so vielschichtig und multifaktoriell passiert. Dann anschließend stellt er die Frage, was hat sich seit der Tat an dem Täter geändert und was nicht. Erstmal nur ganz oberflächlich, gibt es überhaupt Veränderungen? Alter, berufliche Situation, Eindruck von Inhaftierung oder Unterbringung im Maßnahmevollzug und so. Und dann macht er was Wichtiges und da sieht man eben den Forensiker. Er stellt zusätzlich die Frage, hat sich speziell an den individuellen Risikofaktoren etwas geändert? Das heißt, er verlangt von dem Beantworter dieser Frage, dass der sich überhaupt ein Bild gemacht hat, was sind denn die individuellen Risikofaktoren?
Also Beispiel, jemand, der vorher sehr geplante Gewaltdelikte begangen hat zum Beispiel und eine demenzielle Entwicklung aufzeigt.
Schönes Beispiel, genau.
Na, das ist dann erstens eine Veränderung im Täter und zweitens eine, die ein individuelles Risiko verändern würde.
Genau. Ja. Oder aber anderes Beispiel, man beobachtet im Vollzug, dass jemand, der eine impulsive Straftat begangen hat, nun eine Ausbildung zum Gabelstaplerfahrer gemacht hat. Das sagt über das individuelle Risiko noch überhaupt nichts. Es gibt eine Veränderung, er hat mehr berufliche Bildung, aber es sagt über die individuelle Gefährlichkeit gar nichts, weil man muss schon gucken, ob sich seine Impulsivität verändert hat.
Genau, und wenn dann die Klinik sagt, ne, oh, der macht das so toll, genau, ne, und ist immer pünktlich,
ja,
dann hat das nichts mit Risikomanagement zu tun.
So ist es. Wenn man das geklärt hat, was die individuellen Risikofaktoren waren und ob sie sich geändert haben, kann man im nächsten Schritt beurteilen, ob die Veränderungen ausreichen, das Risiko erneuter Straftaten in Zukunft zu verändern, oder sind sie dafür eigentlich bedeutungslos? Das ist wirklich so ein Vorwurf an die alte, noch aus den 80er Jahren resultierende Vollzugspraktik. Alle kriegen den Gabelstaplerfahrerschein. Mhm. Bildung ist ja korreliert mit Straffälligkeit, aber eben anders als man denkt. Es geht nicht um das Niveau. Es geht wahrscheinlich um andere Probleme, die Bildung verhindert haben bei den Straftätern. Und Wohlverhalten muss nicht unbedingt prognostisch günstig sein in Hinblick auf Straffälligkeit.
Ja, oder man stellt fest, nur jede zweite Provokation führt zu einem Gewaltübergriff. Das ist ja eine deutliche Verbesserung, ne? Eine Reduktion des Gewaltpotenzials um die Hälfte und trotzdem wäre man damit nicht glücklich.
Genau, auch ein gutes Beispiel, stimmt. Und auch Kröber stellt zum Schluss die Frage, selbst wenn es eine positive Veränderung gibt, wie ist denn einzuschätzen, ob sich diese Veränderung in Zukunft unter den Bedingungen, wo jemand hingehen wird, aufrechterhalten lässt? Wieder sozialer Empfangsraum, wie ist die soziale Einbindung?
Also da wäre jetzt nochmal der Klassiker, wie kann eine erworbene Abstinenz von psychotropen Substanzen, also zum Beispiel jemand, der trocken geworden ist von Alkohol, aufrechterhalten werden?
Schafft er das auch außerhalb der schützenden Institution?
Genau.
Es gibt aus der Schweiz eine Entwicklung. Professor Dittmann, berühmter forensischer Psychiater aus übrigens auch Rechtsmediziner gleichzeitig aus Basel, hat diese Diskussion aufgegriffen und für den Schweizer Vollzug sehr wichtige eine Prognoseliste erarbeitet, die so eine Dittmann-Liste nennen wir sie mittlerweile, wo auch 12 unterschiedliche Kriterien beurteilt werden sollen, um insgesamt integrativ sich ein Bild davon zu machen, wie steht es denn eigentlich mit dem zukünftigen Risiko. Und was man daran eben sieht, das sind schon 12 Faktoren.
Was ist denn dazugekommen, wenn du uns das mal sagst?
Meinst du jetzt in der Dittmann-Liste, was sozusagen...
Was bei Nedopil und Rasch jetzt nicht anzutreffen
war. Dittmann hat im Grunde, das ist ja auch ein bisschen später, nochmal die kriminologische Forschung zur Kenntnis genommen und hat nochmal beigefügt, so andere Bereiche, von denen man weiß, dass man sie wichtigerweise anschauen soll. Entwicklung, wie sieht die Kriminalität aus, wie ist die Persönlichkeit, die Einsicht des Täters diskutiert er, weil das sich erwiesenermaßen wichtig als wichtig herausgestellt hat, wie geht jemand damit um, dass er eine Straftat gemacht hat. Es geht nicht um Eingeständnis, haben wir schon besprochen. Es geht um ein Gefühl und den Eindruck, dass er um seine Risiken weiß.
Genau. Also und ich glaube, das ist ja eigentlich für jeden Menschen im Grunde gut, wenn er weiß, wo seine Schattenseiten liegen. Ne? Ja.
Die Dittmann-Liste präzisiert nochmal so manche Dinge, um Anhaltspunkte zu geben, so Therapiemöglichkeiten, wo kann man das machen, wie sieht's generell aus. Aber auch er geht dann wieder zum sozialen Empfangsraum bei Lockerungen und schließlich dann eine Rekonstruktion der Entwicklung nach der Verurteilung und Inhaftierung oder Unterbringung zu rekonstruieren.
Das Schöne an der Dittmann-Liste finde ich persönlich ja, dass gegenüber die Risikovariablen auch schon Managementstrukturen gestellt werden.
Genau. Diese 12 Punkte der Dittmann-Liste können benutzt werden, um zu sagen, in diesem Bereich gibt es ein Defizit, das möchte ich verbessern. Wie mache ich das? Ich kann eine Intervention planen.
Genau.
Und was vielen vielleicht gar nicht so bewusst ist, die Dittmann-Liste ist ein erstes Instrument des Structured Professional Judgment.
Brava.
Zu mir musst du Bravo sagen. Ich bin ja keine Frau. So. Structured Professional Judgment, SPJ. Auf Deutsch strukturierte professionelle Urteilsbildung. Was das meint, ist aus dem Zusammentragen von Informationen zum Fall extrahieren wir bestimmte Faktoren, die wir dann benutzen, um in einer Gesamtschau mit unserer Erfahrung als forensischer Psychiater, Psychologe, Psychologin, Psychiaterin, unterm Strich zu sagen, wo steht dieser Mensch?
Jetzt.
Jetzt. Und was kann ich tun, um das Risiko, was ich konstatiere, sich nicht realisieren zu lassen?
Und also nochmal für alle ZuhörerInnen, das ist ja eigentlich revolutionär, dass man nicht mehr nur sagt, der ist so und so gefährlich, sondern die Gefährlichkeit, die wir hier sehen oder die Risikofaktoren, die können wir verändern und zwar so mit diesen Mitteln. Das ist ja eine viel therapiezentriertere Sicht auf Risikomanagement.
Dieser SPJ-Ansatz, strukturierte professionelle Urteilsbildung, ist insbesondere in den USA dann so gehypt worden, weil er eben die Nachteile und Vorteile beider Ansätze aktuarisch und ideografisch, klinisch vereint. Und zwar im Sinne einer Anleitung, wie ich eigentlich das Fallverständnis erarbeite und wie ich dann Risikomanagementstrategien planen kann. Und eines dieser Instrumente, was das frühzeitig schon postuliert hat, dass es darum geht, ist das HCR20-Schema, Historical Clinical Risk Items Schema mit 20 Items, HCR20, und das gibt es mittlerweile in der dritten Version. Aber was wichtig ist, der SPJ-Ansatz ist nach Auffassung der Autoren dieses Instruments, was zu diesem Ansatz verpflichtet ist, eben zu beschreiben, als dass dieser Ansatz den Beurteilungsprozess in Teilschritte unterteilt, so dass du es auch gut vermitteln kannst, Nachwuchskräften zum Beispiel, was soll ich eigentlich machen in so einem Prozess. Diese Teilschritte sollen klein, überschaubar, handhabbar und auch nachvollziehbar sein. Und immer wird zentral darauf hingewiesen, dass es um die Frage geht, was ist das Risiko und was kann ich gegen das Risiko machen? So.
Das ist übrigens nicht nur für die Kräfte, die mit den Betroffenen Täterinnen arbeiten müssen, wichtig, sondern auch für die Täterinnen selber.
So ist es.
Also ich kann ja auch nur an mir in dem Punkt arbeiten, wenn ich weiß, an was ich überhaupt arbeiten soll und wenn ich mich darauf verlassen kann, dass jemand meine Fortschritte auch abbilden kann.
So ist es. Und auch mich dadurch ranführen kann an das, was ich gerade sozusagen erklären will als Therapeut, wo das Problem ist. Ich kann nicht zu dem Straftäter sagen, sie sind gefährlich und jetzt arbeiten wir an der Reduktion ihrer Gefährlichkeit. Der guckt dich an wie ein Auto.
Ja, oder jetzt reißen sie sich mal zusammen.
Ja, zum Beispiel.
Ja. Ja,
genau.
Ja.
Wie gesagt, leitet dieser SPJ-Ansatz die Anwender an, in Denkschritten, in kleinschrittigen Denkschritten vorzugehen, und es zerlegt eben auch die Wertung in Einzelfaktoren. Was wichtig ist, SPJ kannst du nicht machen, wenn du nicht erfahren bist. Du brauchst Erfahrung aus der Arbeit mit Straftätern, in der Beurteilung, in der Behandlung, um überhaupt zu verstehen, wo du im Vergleich zu anderen den Straftäter so einordnest, in der Ausprägung von bestimmten Merkmalen. Mhm. Das ist ein Nachteil. Du kannst aktuarische Prognoseinstrumente kannst du im Grunde lernen, indem du sozusagen in Akten abhakst, ob ein bestimmter Faktor vorliegt oder nicht.
Genau, das ist so sehr checklistenhaft.
Genau. Ja. Das ist auch
in Ordnung.
Das ist sehr gut, weil insbesondere in Extremgruppen, bei denen mit hohem Score oder niedrigem Score, sind sie sehr aussagekräftig. Mhm. Im Mittelfeld ist es leider nicht so gut. Mhm. Und da hat der SPJ-Ansatz seinen Vorteil, weil eben die klinische Erfahrung dir hilft, wo ich ihnen im Mittelfeld so verorten muss. Ist es eher in Richtung hohes Risiko oder ist es eher in Richtung günstiges Risiko?
Kann man vielleicht nochmal nachvollziehen, wenn man jetzt darüber nachdenkt, konsumiert jemand eine Substanz viel oder wenig? Da würde, glaube ich, jemand, der aus dem Kontext kommt, wo man gar nicht viel trinkt und vielleicht mal auf dem Geburtstag anstößt mit einem Glas Sekt, sagen, boah, 3 Bier ist richtig viel. Wenn du jemanden aus dem Bayerischen Wirtshaus fragen würdest, würdest du jetzt sagen, ohne 6 halbe gehe ich nicht nach Hause. Und da ist wichtig, dass man eben als Bewerter diesen Range kennt, diese Erfahrung gemacht hat und so ein bisschen zuordnen kann, in welchem Feld bin ich hier unterwegs.
Genau. Spielen auch kulturelle Zusammenhänge eine Rolle. Ich glaube, in Bayern gilt ja das Bier als Grundnahrungsmittel. Richtig. Die trinken, stimmt, in der Klinik, wo ich mal war, in Bayern, bei München, da gab es zum Mittag Bier. In anderen Kliniken ist natürlich Alkohol verboten zum Mittagessen. Ne?
Ja. Ja. Ja, die Bayern fahren da auch den französischen Ansatz.
Ja, das stimmt. Das ist ein gutes Bild. Okay. Was soll man dazu noch sagen? Also das HCR20-Schema bietet dir dann noch so eine wirkliche Anweisung, was du tun sollst. Bestimme das Problem und seine Risikofaktoren. Sammle Informationen. Bewerte, ob Risikofaktoren vorliegen. Und jetzt kommt was, wo du die Dinge nur machen kannst, indem du wirklich Expertise hast im forensischen Feld. Bestimme die Relevanz von Faktoren. Wie wertig ist dieser Faktor im Vergleich zu anderen? Mhm. Also es gibt vielerlei Biografien, haben wir schon gesagt, die nachweislich traumatische Erfahrungen aufweisen, dass die Betroffenen schlimme Erlebnisse gehabt haben. Das ist für die Entwicklung von Straffälligkeit meistens nur indirekt von Bedeutung, weil sie Persönlichkeit verändert. Aber trotzdem muss man es berücksichtigen, weil es unter Umständen Relevanz hat für die Therapieeinflussbarkeit, für die therapeutische Beeinflussbarkeit von Leuten, oder dass auch bestimmte Dinge nicht funktionieren und man berücksichtigen muss, dass diese Menschen eher fragiler sind. Hat aber für die eigentliche Straftat wahrscheinlich gar keine Bedeutung. Mhm. So. Bestimme die Relevanz von Faktoren und dann sollst du ein klinisches Modell formulieren. Das ist im Grunde das, was ich vorhin gesagt habe, Fallverständnis entwickeln. Und mit diesem Fallverständnis entwickelst du dann etwas, was wir Szenarien benennen. Wir entwerfen, extrapolieren in die Zukunft, was eigentlich passieren könnte, um zu überprüfen, stimmt mein Fallverständnis, und ergeben sich daraus die gleichen Risikomanagement-Strategien, die ich jetzt schon sozusagen als Idee im Kopf habe. Also ich muss im Grunde den Worst Case an die Wand malen, um mir eine Grundlage zu schaffen für eine gute Entscheidung, wie ich das Risiko denn eigentlich beherrschen möchte. Mhm.
Da möchte ich vielleicht nochmal so ein bisschen die beiden Begriffe deliktorientiert versus deliktpräventiv reinbringen. Ja. Der deliktorientierte Ansatz ist da eben näher wirklich an der Anlasstat und möchte die irgendwie so ein bisschen wegarbeiten, während, wie du ja gerade gesagt hast, im deliktpräventiven Denken viel mehr auch diese Ansprechbarkeitsgedanken reinkommen. Und wenn ich zum Beispiel einen Risikofaktor minimieren kann, und damit ein Risiko im Grunde gebannt ist, dann müsste ich prinzipiell auch gar nicht mehr mich ums Delikt an sich kümmern. Und das finde ich so was ganz Wichtiges, dass man immer die ganze Person an sich natürlich beurteilen muss in Bezug auf ihre Ansprechbarkeit und da ja auch Therapiedauer sich misst. Ne, also bei jemandem, der massive Ängste zum Beispiel hat und Vertrauensaufbau schlecht leisten kann, mit dem muss ich vielleicht zum Beispiel viel länger erstmal eine therapeutische Beziehung etablieren, die dann so belastbar ist, dass ich mich dann an härtere Themen auch ranwagen kann, als mit jemandem, der prinzipiell das Konzept hat, du bist okay, ich bin okay.
Genau. So, und der hat das HCR20-Schema hat dann als letzte Stufe noch, dass man Präventivmaßnahmen planen und beurteilen soll. Und das ist jetzt sehr amerikanisch. Dazu muss man berücksichtigen, dass das Instrument eben in Nordamerika entwickelt wurde, wo die Versorgung mit unterstützenden Institutionen viel schlechter ist als in Zentraleuropa. Mhm. Das hat den praktischen Vorteil, du machst einen Zettel, wo drauf steht, achte bei diesem Menschen darauf, dass der in Arbeit ist, dass er eine Wohnung hat, dass er eine Freundin hat, die nicht darüber klagt, dass er sie schlecht behandelt und dass er regelmäßig abstinent nachweist. So, zum Beispiel. Mhm. Das ist das HCR20-Schema.
Sehr schön.
Ein Instrument, das sich dem Structured Professional Judgment Ansatz verpflichtet fühlt. Und das ist gerade so die Krone der Entwicklung von Prognoseinstrumenten und der Methodik der Risikoprognostik. Das wird auch übertragen auf andere Bereiche, Sexualstraftaten, häusliche Gewalt, Stalking, Arbeitsplatzgewalt, Extremismus. Es geht um den Ansatz, sammle Fakten, integriere sie in ein Gesamtkonzept und leite daraus Präventionsstrategien ab.
Jetzt habe ich gerade die Idee, ob man das nicht einfach mal auch auf einen nicht forensischen Case anwenden wollen würde oder auf eine Fragestellung. Also zum Beispiel, wenn ich jetzt so in der Allgemeinpsychiatrie denke, wie kann man einen jungen Suchtpatienten ohne Schulabschluss vielleicht wieder sozusagen auf den Weg bringen oder ihn unterstützen, einen Weg zu nehmen, der zum Ziel hat eben Abstinenz und Arbeitsfähigkeit und Aufbau von Arbeitskompetenz. Ja. Also könnte man nicht damit eigentlich auch gut Fallmanagement machen außerhalb einer rein forensischen Fragestellung?
Ja, klar kannst du das. Es geht ja gar nicht. Es geht, der SPJ-Ansatz hat sich in der Risikoprognostik so etabliert, weil wir dort viel Arbeit und Gehirnschmalz investiert haben, um die Faktoren zu identifizieren und die Erfahrung einfließen zu lassen. Das kannst du natürlich in anderen Bereichen auch. Mhm. Du musst dann sagen, welche Faktoren halten Sucht bei, Entschuldigung, Abhängigkeit bei dieser Person aufrecht.
Was ist konsumbegünstigend?
Genau. Was ist subjektiv günstig? Was ist an äußeren Einflüssen wichtig in dieser? Auch da muss man eine Analyse des Phänomens machen. Mhm. Wann trinkt der, wann trinkt der nicht? Mhm. Und so kann man das auch machen.
Mhm. Also das werde ich gleich mal durchspielen.
Ja, das musst du unbedingt. Ja,
ich werde berichten.
Es ist ja tatsächlich so, dass wir als Forensiker ja so denken, so manches, was wir können, könnte jetzt wieder der Allgemeinpsychiatrie zugutekommen. Nicht? Nachdem wir uns so ein bisschen abgelöst haben, kehren wir jetzt so ein bisschen zurück.
Ich glaube, insgesamt bildet sich da auch der Trend ab von diesem autoritativen Persönlichkeitswissen hin zu einem allgemeinen Kenntnisstand davon, was man überhaupt wissen kann oder nicht. Also ich sag mal so dieses Stichwort Götter in Weiß, ja. Also wenn vor 100 Jahren jemand gesagt hat, das und das ist so in der Psyche bei einer Person, dann hatte das irgendwie eine ganz große Gültigkeitskraft.
Das stimmt, da hast du recht.
Und ich glaube, dass man heute eigentlich auf einem guten Weg ist zu sagen, wir wissen, dass wir nichts wissen oder wir wissen, dass wir sehr wenig wissen. Und deswegen müssen wir das bisschen, was wir wissen, genauer anwenden. Und wir müssen uns auch extrem austauschen darüber und von den Erfahrungen der anderen profitieren, weil es auch so komplex und kleinteilig geworden ist, dass wir nicht alles wissen können.
Das stimmt.
Ja.
Aber wichtig, man kann diesen methodischen Ansatz auch in anderen Bereichen anwenden. Wir haben jetzt über einen anderen psychiatrischen Bereich, man kann ihn sicherlich auch in anderen medizinischen Bereich, vielleicht auch in anderen Bereichen.
In pädagogischen Bereichen könnte ich mir vorstellen.
Vielleicht auch im politischen, vielleicht auch im sozialen Bereich, vielleicht auch im Wirtschaftsbereich.
Steffen, wir müssen reden.
Wir müssen Nebentätigkeit forcieren. Okay, gut.
Ja, sehr spannend, muss ich sagen. Ich finde es auch schön, solche Themen alle Jahre mal wieder so strukturiert zu durchdenken, denn man wendet das ja täglich an. Also vielleicht noch auch dies im Ambulatorium bei uns wird einmal im Jahr ein Standort sozusagen mit jedem Patient gemacht, wo man sich diese Dinge genau wieder anschaut und überlegt. Und das auch anhand dieses HCR 20V3 inzwischen.
Wir machen das bei uns in der Klinik bei sogenannten Überlegungen zu Schwellenlockerungen. Mhm. Also bei den wichtigen Lockerungen. Mhm. Erster Schritt begleitete Ausgänge, nächster Schritt unbegleitete Ausgänge, nächster Schritt offene Station. Da machen wir sozusagen die.
Und das ist vielleicht auch, was wir in den anderen Podcasten immer meinten mit, das muss man sich dann genau anschauen.
So ist es.
So genau schauen wir das an. Und dazu benutzen wir eben nicht einfach unsere persönliche Erfahrung, sondern wir stützen uns auf allgemeingültige Instrumente.
Unser Urteil wird strukturiert durchgeführt.
Fantastic.
Sehr gut.
Nun.
Wer ist denn heute dran mit einer Empfehlung? Kulturtipp?
Ich bin dran.
Friederike, bitte.
Und ich muss sagen, weißt du, Steffen, wir matchen immer so gut.
Was ja? ist denn?
Du kommst hier mit diesem strukturierten Zeugs.
Ja.
Ich komme mit dem Buch vom ES.
Oh, ja. du bist aber ja. gerade richtig wieder auf dem ja. Analyse-Trip.
Nee, total, ja. Nee, ich muss auch sagen, angeregt...
Liegt das daran, dass du gestern Tristan und Isolde in der Inszenierung von Klaus Guth gesehen hast?
Ich möchte sagen, es hat tatsächlich damit zu tun, weil ich wirklich fand, dass der psychoanalytische Aspekt dieser Oper sehr gut herausgearbeitet wurde. Und zwar in dem Sinn, dass da einfach Es und über ich extrem kämpfen, um diese Liebesbeziehung führen zu können und sich das am Ende ja auch noch dann so im Ätherischen löst. Ja?
Also ganz ehrlich, ja. bei Tristan und Isolde passiert nichts. Und deswegen ist sie langweilig.
Das stimmt eben überhaupt nicht. Da passiert so viel in der Innenwelt wie auch im Buch vom S. Und über das rede ich jetzt mal kurz.
Genau.
Das ist von Georg Grodek und das ist kein klassischer Psychoanalytiker, muss man sagen, sondern das ist, ich würde mal sagen, im weitesten Sinne ein Tiefenpsychologe, der sehr literarisch und sehr plastisch gleichzeitig über das Es nachgedacht hat. Also das Es im Sinne der psychischen Repräsentanz, wo all das Wollen und das Unbewusste steckt.
Mhm.
Der Herr Grodde ist jemand, der sehr umstritten war. Also die Bücher wurden zum Beispiel auch verbrannt, Dritten Reich. Das, finde ich, ist ja immer schon so ein gewisses Gütesiegel eigentlich.
Hast du recht, ja.
Ist auch jemand, der dann am Ende den Weg in die Schweiz gefunden hat, weil er hier einen großen Austausch gefunden hat mit anderen zeitgenössischen Psychiatern. Und ist gleichzeitig auch ein sehr amüsanter Schriftsteller gewesen, der sehr spaßhaft über extrem problematische psychische Phänomene reden konnte. Und dieses Buch vom Es schreibt er eigentlich als Briefe an eine Freundin, in denen er so seine Gedanken berichtet und könnte mir vorstellen, dass das, was man von dem Buch weiß, ein Spruch ist, den man dem Buch nicht unbedingt zuordnet und das ist, so richtig entspannt von moralischen Zwängen ist man dann, wenn man ungeniert in der Fußgängerzone defekieren könnte.
Ja. Einen Kot absetzen könnte, ist die deutsche Übersetzung.
Und das finde ich ist eigentlich ein schönes Bild, vor allen Dingen für Menschen, die extrem von ihrem Über-Ich geplagt sind oder anders gesagt extrem moralisches Verhalten so verinnerlicht haben, dass sie sich nie locker machen können. Ja?
In der Fußgängerzone.
Ja, das schreibt er so und das möchte ich vielleicht sagen, ist aber dann auch die vulgärste Wendung in diesem Buch. Ansonsten geht es um viele unbewusste menschliche Verhaltensweisen, die er sehr schön hervorkramt und analysiert und auf Alltagssituationen bezieht. Und man liest es und schmunzelt einfach sehr viel über sich, über seine Vorgesetzten, über Mitbewohner, ehemalige Lehrer, Elternfiguren. Und er schafft aber auch da so einen ganz liebevollen Blick drauf zu haben und zu sagen, neurotisch sind wir eh alle, aber lasst uns doch mit der Neurose ins Spiel kommen.
Okay.
Ja.
Gut. Das Buch vom Es.
Das Buch vom Es.
Ja, sehr gut.
Von Georg Grodek.
Gibt es das noch neu oder muss man das in einem Antiquariat holen?
Also das überhöre ich doch glatt.
Nein, das ist eine ganz ehrliche Frage.
Ist eine ehrliche Frage, das gibt es noch, ja.
Gut, okay.
Nee, möchtest du das schon mal für Weihnachten vormerken?
Ich lasse es mir von lieben Podcast-Partnerinnen schenken.
Copy that.
Okay, wunderbar, danke.
Ja, damit sind wir am Ende von der Folge und sagen auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.